Wir haben uns die letzten 4 Monate mit dem Drei-Einen-Gott beschäftigt, ja, also das, wofür ihr die Feedbackbögen ausfüllen sollt. Und zu dieser Predigtreihe haben uns Gedanken gemacht über diesen Drei-Einen-Gott, an den wir glauben, der ein Gott ist und trotzdem 3 Personen irgendwie verkörpert oder sich in 3 Personen darstellt, nämlich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Jeder von diesen Dreien wird in der Bibel als Gott explizit bezeichnet, ja, also unmittelbar als Gott bezeichnet. Und jeder hat auch alle Attribute Gottes. Jeder von ihnen ist zu 100% in seinem Wesen Gott. Und keiner kann deshalb irgendwie mehr als der andere oder so, oder keiner ist besser als der andere, sondern sie sind in ihrem Wesen alle gleich. Das heißt, sowohl der Vater besitzt das Wesen Gottes ganz in sich selbst, wie auch der Sohn es ganz in sich selbst besitzt und auch der Heilige Geist in sich selbst ganz das Wesen Gottes ist. Es wird also nicht einfach durch 3 geteilt, so Gott durch 3 und jeder hat jetzt 1/3, sondern jeder ist ganz Gott in sich selbst und jeder besitzt alle Eigenschaften Gottes. Ich gebe euch ein Beispiel, der Heilige Geist zum Beispiel ist genauso allwissend wie der Vater und der Sohn ist genauso allmächtig wie der Vater. Ja, sie unterscheiden sich darin nicht. Der Heilige Geist ist genauso voller Liebe wie der Vater und der Sohn ist zum Beispiel so voller Treue wie der Vater. Alle, jeder zu 100% alles. Jeder von den dreien ist zu 100% Gott. Jetzt könnte man ganz schnell auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann sind es ja irgendwie doch 3 Götter. Aber die Bibel sagt uns, dass es ein Gott ist. Und das stellt uns vor ein großes Problem. Ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht aus Jesaja 45, die Verse 5 und 6, wo das nochmal so deutlich wird. Da sagt Gott, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Die Bibel spricht also ganz klar davon, dass es einen einzigen Gott gibt. Und genau das macht dieses Problem mit der Dreieinigkeit und dass es dann irgendwie doch 3 Personen gibt, für uns so unerklärlich oder so unvorstellbar. Wir kommen da an unsere Verständnisgrenze, ja, können das irgendwie nicht zusammendenken. Wenn ich euch diesen Satz sagen würde, Gott ist 3 Personen und es gibt einen Gott, dann kriegen wir das irgendwie nicht so richtig übereinander und nicht so richtig zueinander. Wir haben uns in den letzten Monaten mit diesem Drei-Einen-Gott beschäftigt und ich habe euch nochmal zusammenfassend 3 biblische Tatsachen so mitgebracht, die das zusammenfassen sollen. Da sehen wir zum Ersten, Gott ist 3 Personen. Wir haben das gerade gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das wissen wir, ja. Das ist biblischer Befund. Das Zweite ist, jede Person der Gottheit ist vollkommen Gott. Also jeder besitzt alle Eigenschaften Gottes, ist in seinem Wesen vollkommen Gott zu 100%. Und das Dritte, es gibt einen Gott. Auch das haben wir gerade gesehen aus dieser Stelle in Jesaja. Es gibt verschiedene andere Stellen, die das deutlich machen. Und das ist der biblische Befund zur Trinität, zur Dreieinigkeit. Wir können also keine dieser 3 Tatsachen einfach leugnen. Das wurde in der Geschichte an verschiedenen Stellen gemacht, aber das hat immer zu Irrtümern und zu Irrlehren geführt. Das heißt, wir müssen das so stehen lassen und letztendlich festhalten, es gibt 3 Personen und es gibt einen Gott. Wenn es nur einen Gott gibt und trotzdem 3 Personen, die unterschiedlich sind, dann müssten die sich ja in irgendwas unterscheiden. Und ich habe es eben schon gesagt, dass sie sich in ihren Eigenschaften nicht unterscheiden können, weil jeder zu vollen Prozentzahl die Eigenschaften Gottes besitzt. Das heißt, es kann nicht sein, dass der Vater mächtiger ist als der Sohn oder der Sohn mehr Weisheit besitzt als der Heilige Geist oder so. Oder gar in die Richtung, dass der Vater den Sohn und den Geist geschaffen hat oder sowas. Ja. Das alles sagt die Bibel nicht. Das heißt, darin können sie sich nicht unterscheiden. Und deshalb kommen wir zu der Frage, worin unterscheiden sie sich denn dann? Ich glaube, die Antwort darauf ist, sie unterscheiden sich in der Beziehung zur Welt und in ihrer Rolle. Und wir sehen das an 2 Punkten. Wir sehen das zum einen an der Schöpfung, sehen, wie die Aufgaben und die Rolle bei der Schöpfung und bei der Erschaffung der Welt schon unterschiedlich waren. Wir kommen da später nochmal drauf. Und das Zweite ist, wir sehen es an der Aufgabe oder der Rolle, die sie in Bezug auf unsere Erlösung nehmen. Wir haben uns diese einzelnen Personen in den letzten Wochen, Monaten angeguckt und haben uns näher angeschaut, welche Eigenschaften und Aufgaben die Einzelnen so haben. Und ich will euch das nochmal kurz in Erinnerung rufen, was wir so behandelt haben. Zum einen war da Gott, der Schöpfergott, ja, Gott der Vater als Schöpfergott, den wir uns angeschaut haben. Dann sind wir weitergegangen, haben uns mit dem heiligen Gott auseinandergesetzt. Den treuen Gott haben wir uns angeschaut und den liebenden Gott. Ja, und das alles, was der Vater so verkörpert aus biblischer Sicht. Ein Thema, was wir dabei nicht hatten, war die Souveränität Gottes. Das würde eigentlich noch mit da zugehören oder da reingehören. Die Souveränität, die so allumfassend irgendwie ist und was wir aber nicht behandelt haben. Wir sind dann weitergegangen und haben uns einige Wochen mit Jesus, dem Sohn, beschäftigt. Wir haben uns den verheißenen Gottessohn aus dem Alten Testament angeguckt, der in Jesaja 53 zum Beispiel schon ganz deutlich vorkommt, aber auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament. Wir sind weitergegangen, haben uns die Göttlichkeit Jesu angeguckt, haben uns angeguckt, wie er auf diese Erde herabgekommen ist, wie er ganz Mensch geworden ist, auch wie das irgendwie sich verhält mit dem Zueinander, ganz Gott, ganz Mensch, ja, und was es da möglicherweise für eine annähernde Lösung geben könnte. Wir sind weitergegangen, haben uns den einziehenden Jesus angeguckt, wie er nach Jerusalem als König eingezogen ist und sind dann da gelandet, dass wir uns den auferstandenen Gottessohn an Ostern angeguckt haben. Und nach diesem etwas biografischeren Teil des Lebens Jesu haben wir uns an drei Sonntagen dann mit Jesus als dem Zentrum beschäftigt. Zunächst Jesus das Zentrum der Weltgeschichte, dann Jesus das Zentrum der Gemeinde und Jesus das Zentrum deines persönlichen Lebens. Also in diesem Dreiklang haben wir Jesus als Zentrum gesehen und sind dann weitergegangen zu der Person des Heiligen Geistes, die wir in den letzten 4 Wochen uns näher angeschaut haben und gesehen haben, wie der Heilige Geist auf diese Erde gesandt wurde, wie er gekommen ist. Der Heilige Geist, der auch Ermutiger oder Tröster, der auch Beistand oder Ermahner genannt wird. Ja. Wir haben weitergeguckt, welche Aufgaben er übernimmt. Er ist es, der uns verändert, der unsere Heiligung, so wie die Bibel das sagt, vorantreibt. Er ist es auch, der uns begabt. Wir haben uns über die Gaben des Geistes Gedanken gemacht, haben darüber geguckt. Er ist es auch, der führt, das haben wir letzte Woche gehabt, und der uns den Weg zeigt. Und wenn man sich diese Fülle der Themen mal anguckt, diese Fülle der Themen und die Aufgaben, die diese drei Personen so übernehmen, dann kommt man zu folgendem Schluss. Und den habe ich mal zusammengefasst für euch, oder versucht zusammenfassen in einem Satz. Und der lautet: Die Aufgabe Gottes, des Vaters bezüglich der Welt, und damit meine ich bezüglich der Schöpfung und Erlösung, ist die Planung, die des Sohnes ist die Ausführung und die des Heiligen Geistes ist die Vollendung. Ja, also wir lesen zum Beispiel, dass Gott der Vater uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat in Christus. In Epheser 1, Verse 3 und 4, wer das nachvollziehen will. Das heißt, da sieht man, der Vater ist der Planer, der von langer Hand geplant hat, was passieren soll. Wir sehen zu Jesu Lebzeiten, dass er immer wieder nach dem Willen des Vaters fragt oder sagt, er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, auszuführen. Und Jesus ist es ja auch, der dann letztendlich Mensch geworden ist, der ans Kreuz gegangen ist, der ausgeführt hat. Und wir lesen vom Heiligen Geist, dass er es ist, der uns in alle Wahrheit leiten wird, der uns führen wird, der uns heiligt und der uns für das Werk Gottes, für den Dienst hier auf der Erde ausrüstet, sowohl mit Gaben als auch mit Kraft. Das heißt, nochmal zusammenfassend, ja, die Aufgabe Gottes des Vaters bezüglich der Welt ist die Planung, die des Sohnes ist die Ausführung und die des Heiligen Geistes ist die Vollendung. Wir können also festhalten, damit dass jede Person vollkommen Gott ist, aber sie sich in ihrer Rolle und in ihrer Beziehung zur Welt unterscheiden. Und daraus resultiert dann auch gleich, dass der Sohn und der Geist sich dem Vater in ihrer Rolle unterstellen. Ja, sie sind trotzdem gleich Gott auf einer Ebene, aber in ihrer Rolle unterstellen sie sich. Und es kommt dazu, dass vor allem der Sohn primär die Aufgabe hat, den Vater zu verherrlichen und der Geist primär die Aufgabe hat, den Sohn zu verherrlichen. Man darf nicht vergessen, nicht außer Acht lassen, dass sie trotzdem jeder in ihrer Person vollkommen Gott sind. Und dazu ist aber zu sagen, dass diese Rollen nicht erst bestehen, seitdem Jesus auf die Erde gekommen ist oder seitdem der Heilige Geist hier auf die Erde gesandt wurde, sondern sie bestehen von Ewigkeit her. Und das ist was, worüber ich heute nochmal mit euch ein bisschen näher nachdenken will und so diesen Sack dieser Predigtreihe irgendwie zubinden will oder versuchen, das zuzubinden. Ich halte es für wichtig, weil es ein Thema ist, was mit dir und mit mir zu tun hat. Man könnte bei der Trinität ja ganz schnell denken, das ist irgend so ein theoretisches Gebilde oder so ein theoretisches Konstrukt. Und es ist auch ein sehr theoretisches Thema, muss man sagen, ein schwer verständliches Thema. Man könnte ja sagen, da können sich jetzt irgendwelche Theologen lieber mit beschäftigen oder so. Aber ich glaube, dass das was mit dir und mit mir zu tun hat. Und deswegen beschäftigen wir uns heute nochmal näher damit. Dafür muss ich euch zunächst mit einer harten Wahrheit konfrontieren über euch selbst heute Morgen. Und die heißt, Gott braucht dich nicht. Ja, Gott braucht dich nicht. Ich weiß nicht, wie das so in euren Ohren klingt, ob ihr sagen würdet, ja, kann ich sofort unterschreiben oder irgendwie, weiß ich nicht, widerstrebt mir dieser Satz. Ich glaube, dass unser Denken heutzutage sich ganz schnell dahin neigt oder geneigt hat, dass wir denken, Gott bräuchte uns Menschen. Gott bräuchte uns Menschen, um wirklich glücklich zu sein oder so. Ja, ich habe das in manchem Gespräch, das ich schon geführt habe, in mancher Predigt auch schon gehört, so nach dem Motto, Gott hat uns erschaffen, um ein Gegenüber zu haben, um jemand zu haben, den er lieb haben kann, um jemand zu haben, mit dem er Beziehung haben kann und um jemand zu haben, der ihn lieb hat. Gott musste also demnach etwas erschaffen, Personen, Menschen erschaffen, die irgendwie mit ihm in Beziehung treten, weil ihm was fehlte. Wenn man das noch weiter denkt, kommt man ganz schnell zu dem Gedanken, dass Gott dann sehr unglücklich sein muss. Also wenn man sich diese kaputte Welt anguckt und wenn man sich jeder einzelne Mal sein eigenes Leben anguckt und sieht, wie weit wir von Gott weg sind, dann muss Gott letztlich unendlich unglücklich sein, wenn man so denkt. Und wenn man das weiterdenkt, führt das sogar so weit, dass man dahin kommt, dass Gott sich das mit der Welt eigentlich alles anders vorgestellt hat. Ja, er hatte einen Plan und der hat nicht funktioniert irgendwie und es ist alles ein bisschen aus dem Ruder geraten und schief gelaufen. Und dann sieht es vielleicht so aus, dass man denken könnte, Plan A war, Gott schafft die Welt, setzt Adam und Eva in den Garten, hat Gemeinschaft mit ihnen, aber dieser Plan A geht nicht auf. Irgendwie die Sünde grätscht dazwischen. Ja. Gott überlegt sich einen Plan B und schafft Opfer und Gesetze, damit die Menschen irgendeinen Zugang wieder zu ihm haben können. Aber auch das, merkt er nach einer Zeit lang, funktioniert nicht so richtig. Das heißt, er fasst Plan C und der sieht dann so aus, er sendet seinen Sohn. Die Schlussfolgerung, wenn man so denkt, wäre, Gott ist nicht am Agieren, sondern Gott ist am Reagieren. Und wir Menschen hätten demnach den Plan Gottes zerstört. Und deshalb sitzt Gott jetzt so ein bisschen enttäuscht und frustriert im Himmel, ist irgendwie unzufrieden, unglücklich eigentlich, weil wir Menschen ihn so enttäuscht haben. Aber vielleicht versucht er noch das Beste draus zu machen oder so. Ja, das alles hängt daran, wenn man so denkt, Gott bräuchte uns. Aber das ist absolut nicht das, was die Bibel sagt. Sie sagt genau das Gegenteil. Es gibt einen Plan Gottes und der geschieht auch genau so, wie Gott das gewollt und geplant hat. Das heißt, wenn du dachtest bisher, dass du Gott in seinem Wesen, in seiner Erfüllung, in seiner Zufriedenheit irgendwie was geben könntest oder dass er von dir oder von irgendwem anders auf der Welt abhängig ist, dann muss ich dich leider enttäuschen, weil Gott braucht dich nicht. Wenn das der Fall wäre, dass er uns brauchen würde, dann wäre Gott total unvollkommen. Ja, er könnte unmöglich vollkommen sein und unabhängig sein. Er wäre unvollkommen in seiner Freude, unvollkommen in seinem Glück, unvollkommen in seiner Zufriedenheit und er wäre absolut abhängig von einem Gegenüber, das er selbst geschaffen hat. Das Problem ist, die Bibel sagt uns, dass Gott vollkommen ist und dass Gott sich nicht verändert, ja, dass Gott unabhängig ist. Und wenn dieser Gott von Ewigkeit her existiert und sich nicht verändert, und diese beiden Tatsachen macht die Bibel ganz stark deutlich, dann muss es so sein, dass er auch vor der Erschaffung der Welt schon vollkommen zufrieden war. Das bedeutet gleichzeitig, dass er nicht abhängig ist von der Welt und nicht abhängig ist von irgendeinem von uns Menschen. Und daraus entsteht natürlich die Frage, worin besteht diese vollkommene Zufriedenheit und Erfüllung Gottes, die er von Ewigkeit her hat? Und da landen wir wieder bei unserem Thema der Dreieinigkeit. Sie besteht in der Gemeinschaft und in der Zuneigung, die Gott mit Vater, Sohn und Heiliger Geist in dieser Beziehung hatte. Und wir sehen gleich zu Beginn der Schöpfung, dass keiner unabhängig voneinander irgendwas tut. Ja, wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Ganz besonders dieses lasst uns ist ganz prägnant. Jetzt gibt es Meinungen, die sagen, mit diesem lasst uns spricht Gott die Engel an und genau redet so mit den Engeln. Aber wenn man sich da weiter Gedanken darüber macht, stellt man fest, das ist nicht schlüssig. Erstens haben die Engel keinen Anteil an der Erschaffung des Menschen und zweitens sind wir nicht nach dem Bilde der Engel geschaffen, sondern nach dem Bilde Gottes. Wenn Gott also hier sagt, lasst uns, ist das sehr wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass er das zu dem Sohn und zu dem Heiligen Geist sagt, dass bereits da Kommunikation stattfindet. Das ist vor allem gut denkbar, wenn man noch ein bisschen weiter vorgeht, nämlich ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte, weil es auch da bereits Hinweise gibt auf alle drei Personen dieser Dreieinigkeit. Und wir gucken uns das an. 1. Mose 1, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Das heißt, wir sehen hier, es ist die Rede von Gott. Und immer wenn die Bibel von Gott spricht und aus dem Zusammenhang nichts anderes ersichtlich wird, ist Gott der Vater gemeint. Das heißt, den Vater sehen wir hier, ja, ganz deutlich. Wir lesen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, über dem Wasser schwebte. Auch der ist offensichtlich für uns vertreten. Und wir erfahren, dass Gott sprach und dadurch ins Leben rief. Und dazu gucken wir uns nochmal einen Text aus Johannes 1, die Verse 1 bis 3 an. Simon hat da schon mal drüber gepredigt, als es um Jesus der Göttliche ging. Und dieser Text spielt genau auf dem Schöpfungsbericht im Prinzip an. Also wir gucken uns diesen Text an, Johannes 1, Verse 1 bis 3. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ja, wie Simon damals darüber gepredigt hat und was mit diesem Wort gemeint ist. Das Wort, durch das die Welt erschaffen wurde. Und wenn wir weiterlesen in Johannes 1, wird ganz schnell deutlich, dass mit diesem Wort Jesus selbst gemeint ist. Und das ist interessant, weil das bedeutet für unseren Text im 1. Mose 1, also für diesen Schöpfungsbericht, dass durch Jesus, dadurch, dass Gott sprach, durch das Wort letztendlich die Welt geschaffen wurde. Wir erfahren das auch an anderen Stellen, Kolosser 1, Vers 16 zum Beispiel oder Hebräer 1, Vers 2, die ihr für euch nochmal nachgucken könnt, die im Rahmen dieser Trinitätsreihe immer wieder vorkommen, ja, wo es heißt, in ihm ist alles erschaffen, durch ihn ist alles erschaffen. Es ist also nicht sofort offensichtlich, aber sowohl Vater, Sohn als auch Heiliger Geist sind bereits bei der Schöpfung anwesend und rufen diese gemeinsam ins Leben. Wir können gleich zu Beginn der Welt, gleich zu Beginn dieser Schöpfung erkennen, dass diese drei Personen zusammenarbeiten und ganz eng miteinander verwoben sind. Und ich habe das eben schon gesagt, dass auch hier ein Unterschied in ihrer Rolle deutlich wird. Ja, und ich will euch da nochmal kurz darauf hinweisen, diese unterschiedlichen Aufgaben in der Schöpfung. Der Vater ist es, der plant und der spricht, der sich das Ganze überlegt. Der Sohn ist es, der ausführt. Wir haben das gelesen, alles wurde durch das Wort, ja, gerade in Johannes 1. Und der Geist ist es, der über den Wassern schwebt und der so die unmittelbare Gegenwart Gottes repräsentiert. Das heißt, in dieser Schöpfungsgeschichte von Beginn an diese Trinität so deutlich zu sehen. Wenn man weitergeht im Alten Testament, sieht man, dass sowohl die Rede vom Geist wie auch vom Messias, vom Sohn schon ist, ja, dass da schon die schon im Gespräch sind, schon offensichtlich werden. Und das heißt, dass sie auch schon da waren. Und wir können uns jetzt nicht näher Stellen angucken, wo das überall der Fall ist. Aber es gab zumindest zu diesem Thema der verheißene Gottessohn, ja mal diese Predigt über Jesaja 53, wo das deutlich wird, dass über den Messias, über Jesus schon ganz viel im Alten Testament auch steht. Ich will mir mit euch aber nochmal eine weitere Stelle angucken, die von Bedeutung ist, zur Dreieinigkeit. Und zwar die Situation, bevor Jesu Wirkungszeit beginnt. Und wir lesen da in Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auch an diesem entscheidenden Punkt, also bevor die Wirkungszeit Jesu auf dieser Erde so richtig losgeht, wird nochmal die Einheit von diesen drei Personen deutlich. Es wird deutlich, dass Jesus jetzt nicht sein eigenes Ding macht, sondern dass sowohl der Geist als auch der Vater voll und ganz hinter ihm stehen. Ja, wir lesen, der Geist kommt auf ihn herab und der Vater sagt mit diesen Worten, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, drückt eine ganz tiefe Verbundenheit aus. Wir sehen diese Verbundenheiten, diese Einheit, die innige Gemeinschaft der drei Personen an diesem Punkt. Und es ist interessant zu sehen, dass Jesus direkt im Anschluss vom Geist in die Wüste geführt wird, um dort vom Satan versucht zu werden. Und was der Satan versucht, ist diese innige Gemeinschaft, die gerade so offensichtlich gewesen ist, zu zerstören. Ja, diese drei Personen auseinanderzubringen und ganz besonders Jesus gegen den Vater aufzulehnen. Jesus davon zu überzeugen, dass er sich dem Vater nicht weiter unterstellen soll. Man sieht zu Jesu irdischen Lebzeiten also sehr deutlich auch diese Einheiten, diese Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Geist, die immer wieder vorkommt und diese drei Personen, die niemals etwas unabhängig voneinander tun. Wir lesen an verschiedenen Stellen auch gerade im Leben Jesu dann, dass er immer wieder zum Vater gekommen ist, um mit ihm zu sprechen, um vor den Vater zu treten. Und da wird auch diese Gemeinschaft deutlich. Aber diese Gemeinschaft, ich habe das eben auch schon mal gesagt, besteht nicht erst, seit Jesus auf diese Erde gekommen ist, hier gelebt hat, sondern von Ewigkeit her. Und Hinweise auf diese Gemeinschaft und auf diese Intensität erfahren wir aus dem Gebet, das Jesus selbst gesprochen hat, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet aus Johannes 17. Wir gucken uns das an, Johannes 17, Vers 5. Heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es wird deutlich, Jesus hat sich bereits, bevor diese ganze Welt ins Dasein gerufen wurde, die Herrlichkeit mit dem Vater geteilt. Das wird aus dieser Stelle so deutlich. Und wenn wir weiter gucken in diesem Kapitel, Johannes 17, in Vers 24, heißt es da, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus macht also deutlich, es gibt schon vor der Erschaffung der Welt eine Liebesbeziehung zwischen ihm und zwischen dem Vater. Nicht erst seit er auf der Erde ist oder so, sondern von Ewigkeit her, bevor diese Welt entstanden ist. Gott hat demnach, bevor es Menschen gab, bevor es die Welt gab, schon innige Liebesbeziehungen gehabt. Ja, und wir lesen hier von einem Sohn, Vater-Sohn-Verhältnis, aber auch der Heilige Geist ist darin eingeschlossen. Wir wissen, dass auch der Heilige Geist zu 100% Gott ist und dass er dementsprechend wahrscheinlich genauso liebevolle Beziehungen zum Vater und zum Sohn hat. Das heißt, Liebesbeziehungen sind da. Und wenn wir uns dann nochmal vor Augen führen, dass Gott im 1. Mose sagt, lasst uns Menschen machen, sehen wir auch, dass Kommunikation schon vor der Erschaffung des Menschen zumindest und wahrscheinlich auch vor der Erschaffung der Welt stattgefunden hat. Wir können also den Schluss daraus ziehen, dass Gott innerhalb der Dreieinigkeit von aller Ewigkeit her eine vollkommene Liebe, eine vollkommene Gemeinschaft und eine vollkommene Kommunikation hatte. Das bedeutet, er hatte demnach keinen Mangel an persönlicher Gemeinschaft oder hat Einsamkeit empfunden oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil. Er ist in seiner Gottheit, in seiner Dreieinigkeit komplett zufrieden und erfüllt. Und deshalb müssen wir zu diesem Schluss kommen, Gott braucht uns nicht, Gott braucht dich nicht. Aber, und das ist die großartigste Botschaft der Welt, er will dich. Ja, Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Und es gibt verschiedene Punkte, an denen wir erkennen können, dass Gott uns wollte, beziehungsweise dass Gott uns auch heute noch will. Zunächst sehen wir das in der Schöpfung. Gott schafft einen Lebensraum, der so perfekt abgestimmt ist auf den Menschen, dass all seine Bedürfnisse darin gedeckt sind. Und anschließend schafft er dann diesen Menschen, schafft zunächst Adam und Eva mit dem Auftrag, sie sollen sich mehren, und schafft dann daraus immer mehr Menschen, und irgendwann schafft er auch dich und irgendwann schafft er auch mich. Und er wollte dich und er wollte mich. Einen weiteren Beweis darin, dass Gott uns wollte, finden wir in der Geschichte, die er mit den Menschen geht. Wenn wir das Alte Testament uns angucken in der Bibel und den Weg, den langatmigen Weg, den Gott mit den Menschen geht, dann sehen wir, dass er uns wollte. Ja, er hätte jederzeit sagen können, wisst ihr was, ich habe die Schnauze voll, und innerhalb eines Schnips komplett die ganze Erde beseitigen können und dem ein Ende setzen können, aber er macht es nicht. Was er tut, ist den Menschen immer wieder einen Neuanfang zu gewähren, immer wieder eine neue Chance zu geben, und er gibt den Menschen und er gibt dich und mich niemals auf. Auch darin sehen wir einen Beweis davon, dass Gott uns wollte. Und es gibt einen Beweis, den ich für den allergrößten Beweis halte, dass Gott uns wollte, und den finden wir in der Sendung seines Sohnes. Diesen größten Beweis finden wir im Evangelium. Ja, obwohl Gott uns nicht brauchte, sendet er seinen Sohn und verschafft uns die Möglichkeit, ewig bei ihm zu sein, weil er uns wollte. Einfach nur, weil er uns wollte. Und wir sind am Ende unserer Predigtreihe über die Trinität heute. Ja, ich bündel das. Ich hoffe, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist trotzdem hier bleiben. Ich bin davon überzeugt. Und hoffe auch, dass wir es weiter thematisieren. Aber wir schließen das so erstmal ab und werden uns in den nächsten Wochen genau mit diesem größten Beweis davon, dass Gott uns wollte, beschäftigen. Nämlich mit dem Evangelium und mit einer Predigtreihe, die heißt, wenn das Evangelium alles durchdringt. Ja, das ist das Jahresthema von der AGB, von dem Bund, in dem unsere Gemeinde ist. Und einige von euch haben vor einiger Zeit diesen Schulungstag auch miterlebt, wo es auch schon um dieses Thema ging. Und ich habe auch verschiedene Sachen schon gehört zu dieser Thematik und finde diesen Ansatz sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Nochmal zu gucken, was ist das Evangelium überhaupt? Was ist das Evangelium auch nicht? Unter Evangelium wird heute so viel verbucht und verkauft irgendwie, was es aber vielleicht gar nicht ist eigentlich. Das heißt, zunächst nochmal darauf zu gucken und dann auch zu gucken, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Evangelium ist ja nicht was ich einmal irgendwie für meine Entscheidung für Jesus brauche und dann war es das, sondern Evangelium ist was mein Leben durchziehen soll, durchdringen soll. Ja? Und genau damit wollen wir uns beschäftigen, wenn das Evangelium alles durchdringt. Und wir gucken uns einzelne Lebensbereiche an und gucken uns das an, wie das aussieht, wenn das Evangelium wirklich alles durchdringt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und bin gespannt darauf, was Gott tun wird, wie Gott uns verändern wird, wenn Gott uns und das Evangelium uns und unsere Gemeinde hier durchdringt. Heute beschließen wir, wie gesagt, zunächst diese große Predigtreihe der Trinität, der Dreieinigkeit. Und ich denke, wir haben in den letzten Monaten sehr viel Stoff behandelt irgendwie. Ja? Und ich will euch einladen, nochmal für euch ein Fazit zu ziehen aus diesen letzten Wochen, Monaten, wo so viel gehört wurde. Ich muss sagen, ich bin ganz neu in Staunen gekommen über diesen Dreieinen Gott. ganz neu in Staunen gekommen über diese vielen Facetten, für die Größe dieses Gottes und vor allem darüber, dass sich dieser große, gewaltige Gott meiner angenommen hat. Ja, meiner unbedeutenden Person, meiner kleinen Menschendasein irgendwie. Dieser große Gott hat sich nahbar gemacht. Und mich begeistert es zutiefst, dass, obwohl er mich nicht braucht, ja, dass er mich trotzdem will. Und dass er mich einlädt, sogar in diese Gemeinschaft der Trinität mit einzutreten. Das ist ja genau das. Gott hat diese Gemeinschaft in sich selbst und lädt uns ein, in diese Gemeinschaft der Trinität einzutreten, davon zu profitieren. Wir dürfen zu allen drei Personen dieser Trinität Beziehung haben. Wir dürfen den Vater um alles bitten. Wir haben den Sohn, der den Weg zum Vater freigemacht hat und uns ein neues Leben geschenkt hat, der uns zu einem neuen Leben erlöst hat. Und wir haben den Heiligen Geist, der mit uns lebt, der in uns lebt und der uns ans Ziel führen wird. Und das finde ich so beeindruckend, so gewaltig. Es ist unglaublich für mich, dass durch das Evangelium wir die Möglichkeit haben, diesen dreieinen Gott in unser Leben zu lassen, in Beziehung zu stehen. Und ich will euch nochmal die Möglichkeit geben, jetzt in ein, zwei Minuten der Stille für euch ein Fazit zu ziehen aus diesen letzten Wochen und vor Gott zu gehen und ihm einfach auch Danke zu sagen, vielleicht auch zu sagen, das und das verstehe ich nicht. Ja, und es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen, auch bei der Dreieinigkeit. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir vor ihm stehen dürfen, und das werden wir eines Tages, und ihn fragen können, wie das mit der Dreieinigkeit wirklich alles genau funktioniert. Amen.